Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, und dazu begrüßen wir jetzt auch alle Hörer und Mitschauer, die sich über den Livestream eingeschaltet haben. Und wir freuen uns, dass wir wieder in dieser großen Gemeinschaft zusammen das Wort unseres Gottes studieren können. Heute kehren wir nun endlich zu unserer Predigtreihe über das Markus-Evangelium zurück, die wir ja aus aktuellem Anlass unterbrochen hatten für einige Wochen. Wir haben Bibeltexte studiert über die Verantwortung des Christen gegenüber dem Staat und zuletzt auch über den Herzschlag der Gemeinde. Und jetzt kommen wir zurück zu Markus. Markus 15, dort waren wir ja stehen geblieben. Wir befinden uns mitten im Geschehen der Kreuzigung. Manche werden sich noch daran erinnern, vor einigen Wochen hatten wir die Verse 33 bis 37 bzw. 38 ausgelegt. Die lese ich nochmal vor. Markus 15 ab Vers 33. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie es auf. Sie können den dann folgenden Predigttext auch von unserer Homepage herunterladen. Wir haben es dort auch als Datei zur Verfügung gestellt. Als aber die sechste Stunde anbrach, also mittags um 12, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen: siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: halt! Lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Da waren wir zuletzt angekommen. Und wer sich die Ereignisse nochmal vor Augen führen will, der hat dazu die Möglichkeit durch unseren Podcast. Und sollten Sie jetzt erst in diesen Wochen vielleicht zu uns gefunden haben durch diese besonderen Umstände, dann empfehle ich Ihnen in der nächsten Zeit ab Kapitel 14, Markus 14, die einzelnen Ereignisse nochmal nachzulesen. Und vielleicht können Ihnen die Predigten dann auch zum Verständnis eine Hilfe sein, beg-hannover.de. Da finden Sie alles. Und heute nun machen wir weiter bei Vers 39, Kapitel 15, Vers 39. Und dabei werden wir auf eine Einzelperson treffen und auf eine Gruppe von Menschen. Diese beiden, die Einzelperson und die Gruppe von Menschen, die könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein und weisen dennoch eine entscheidende Gemeinsamkeit auf. Die Einzelperson ist ein römischer Hauptmann, der die Kreuzigung von Jesus beaufsichtigte und quasi organisierte. Und die kleine Gruppe, das ist ein Trupp von Frauen, der den Jüngerkreis seit circa 2 Jahren begleitet. Sie haben dort in Galiläa zusammengefunden, sich der Mitarbeiterschaft von Jesus angeschlossen. Und wir wollen jetzt diese nächsten Verse miteinander lesen, 39 und dann 40 bis 41 und schließlich 47. Als aber der Hauptmann, der ihm, nämlich dem gekreuzigten Jesus, gegenüberstand, sah, dass er, nämlich Jesus, so schrie, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, hatten wir ja gelesen, dass er so schrie und verschied, sprach er: wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Und dann wird berichtet, wie Josef von Arimathea sich den Leichnam Jesu geben lässt und ihn begräbt. Das werden wir nächsten Sonntag genau studieren. Und am Ende kommen dann nochmal die Frauen in den Blick, die genau aufpassen, wo der Leichnam Jesu begraben wird. Und dann heißt es in Vers 47, Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er, nämlich Jesus, hingelegt wurde. So viel sei schon jetzt verraten, beide, der Hauptmann und dieser Trupp von Frauen, beide sind ihrer Zeit voraus. Ihnen ist gemeinsam, dass sie frühzeitig, das Wort wird ihnen heute öfter begegnen, frühzeitig, das heißt vor der Auferstehung, dass sie frühzeitig etwas erkennen beziehungsweise etwas tun, wozu viele andere lange Zeit nicht bereit waren. Und deswegen ist die Überschrift zu dieser Predigt heute Mut zur rechten Zeit. Also wenn Sie mitschreiben, Überschrift Mut zur rechten Zeit, frühzeitig. Und deshalb erzähle ich Ihnen vorab zwei Beispiele aus unserer jüngeren Geschichte als Illustration, die beide zeigen, wie viel davon abhängt, ob jemand frühzeitig, ob jemand rechtzeitig eine Sache erkennt bzw. tut. Erstes Beispiel stammt aus den 30er Jahren. Als Nationalsozialisten damit anfingen, in unserem Land nach und nach totalitäre Strukturen aufzubauen. Und damals haben leider auch viele Christen nicht frühzeitig gehandelt und lange dazu geschwiegen. Viele haben es einfach nicht durchschaut. Manche haben es auch nicht durchschauen wollen, welche Gefahr damals der Weimarer Republik drohte durch die schrittweise Zerstörung der Rechtsgrundlagen, durch die Unterdrückung offener Diskussionen. Es durfte nur eine legitime Meinung geben und wer was dagegen sagte, war schon ein Verräter. Durch die Duldung von Gewalt in den Straßen, durch die ideologische Gleichschaltung der öffentlichen Medien, der Vereine, der Kulturschaffenden und schließlich sogar der Kirchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann entsprechende Schuldbekenntnisse. Und da wünschten sich dann viele Verantwortliche, hätten wir es doch früher bemerkt, frühzeitig, hätten wir nicht einfach zugeschaut, hätten wir uns nicht durch Schweigen schuldig gemacht oder an manchen Stellen sogar durch Zustimmung und Lobeshymnen an den Staat. Es gibt eine interessante Erklärung der Deutschen Evangelischen Allianz in einem Flugblatt 1946. Und dort heißt es, wir bekennen, dass das Zeugnis der Evangelischen Allianz oft nicht klar und geistesmächtig genug gewesen ist. Wir sind den Mächten des Unglaubens in unserem Volk nicht stark und mutig genug entgegengetreten. Auch darunter beugen wir uns, dass wir uns in den hinter uns liegenden Jahren, also 33 bis 45, nicht immer sofort den Irrtum jener Zeit klar erkannt und ihm nicht immer ein kraftvolles, offenes Bekenntnis entgegengesetzt haben. Zitat Ende. Es gab natürlich auch Gegenbeispiele. Gegenbeispiele wie Wilhelm und Johannes Busch, wie Friedrich Heidmüller oder eben wahrscheinlich am bekanntesten Dietrich Bonhoeffer. Auch er gehörte zu denen, die das Unheil frühzeitig sahen und mit klaren Worten frühzeitig darauf hinwiesen. Am 7. April 1933 war der sogenannte Arier-Paragraph beschlossen worden. Damit wurden jüdischstämmige Menschen in Deutschland vom Beamtentum ausgeschlossen. Sie sollten nicht mehr als Pastoren arbeiten dürfen und nicht mehr als vollwertige Kirchenmitglieder gelten. Kurz darauf veröffentlichte Dietrich Bonhoeffer, also 1933, seinen Aufsatz »Die Kirche vor der Judenfrage«. Und darin bezeichnete er den Arier-Paragraphen als Unrecht, dem sich eine Kirche niemals beugen dürfe. Bonhoeffer spricht sich in diesem Aufsatz einerseits gegen eine Politisierung der Kirche aus. Er sagt, die Kirche kann primär nicht unmittelbar politisch handeln. Das können nur einzelne Christen. Aber er sagt zugleich, Zitat, die Kirche kann sich ihr Handeln an ihren Gliedern nicht vom Staat vorschreiben lassen. Der getaufte Jude, und damit meint er so ein Jude, der an Jesus Christus glaubt, ist Glied unserer Kirche. Und er fährt dann fort, vielmehr ist es die Aufgabe christlicher Verkündigung zu sagen, hier, wo Jude und Deutscher zusammen unter dem Wort Gottes stehen, ist Kirche. Hier bewährt es sich, ob Kirche noch Kirche ist oder nicht. Zitat Ende, Bonhoeffer 1933. Nach 1945 hätten sich dann viele derer, die geschwiegen hatten oder die sogar mitgemacht hatten, gewünscht, hätten wir doch frühzeitig die Einsicht und den Mut gehabt, uns klar zu positionieren. Frühzeitig dem Bösen ein eindeutiges christliches Zeugnis entgegengesetzt. Für unsere Landsleute in Mitteldeutschland war das Leiden unter einer Diktatur damit nicht vorbei. Und damit kommen wir zum zweiten Beispiel. Für sie folgten nochmal circa 45 Jahre unter dem Würgegriff, diesmal einer kommunistischen Diktatur. Angeführt von einer Partei, die mehrfach umbenannt auch heute wieder politischen Einfluss ausübt. Und wieder haben viele im Namen der Kirche das Unrechtssystem gestützt und zum Teil ihre vermeintlichen Glaubensgenossen an den Staat verraten. Andere, wie Theo Lehmann, haben sich mutig zu Gottes Wahrheit bekannt und dazu aufgerufen, sich dem marxistischen Menschenbild nicht zu unterwerfen. Auch andere DDR-Bürger, unter ihnen auch viele Nichtchristen, haben sich dem Maulkorb der herrschenden Partei und dem Maulkorb der gleichgeschalteten Medien nicht unterworfen. Sie haben das Unrecht mutig angeprangert. Die Zwangsadoptionen zum Beispiel, wenn Eltern nicht systemtreu waren. Der Schießbefehl an der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze, durch den viele, viele Deutsche dafür ermordet wurden, dass sie in den anderen Teil ihres Vaterlandes flüchten wollten. Aber einige haben sich dem nicht gebeugt und haben sich frühzeitig für Recht und Gerechtigkeit eingesetzt, selbst wenn sie dafür ihre Freundeskreise verloren, ausgewiesen wurden oder gar mit Haft und Folter rechnen mussten. Und dann kam die sogenannte Wende im Herbst 1989. Die Mauer fiel, der Schießbefehl galt nicht mehr, die alten Machtverhältnisse schienen von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. Manfred Siebald, der christliche Liedermacher, hat damals ein Lied dazu geschrieben. Über Nacht kann sich vieles ändern, alte Lehren melden den Bankrott, die Gedanken tasten nach Geländern, wohl dem, der einen Halt hat, bei Gott. Und dann schreibt er sehr bildlich, über Nacht können Gräber sprechen. Also das heißt, über Nacht werden plötzlich Morde als Morde erkennbar. Über Nacht können Gräber sprechen und die Henker schleift man zum Schafott. Was einst Recht war, zeigt sich als Verbrechen. Wohl dem, der einen Halt hat, bei Gott. Und wie konnten sich in diesen Tagen der Wende jene Dissidenten freuen, die schon vorher, die frühzeitig für Glaubensfreiheit und Menschenrechte und den Schutz vor staatlicher Willkür eingetreten waren, als das für sie persönlich noch gefährlich war, frühzeitig. Und wie viel glaubwürdiger waren sie jetzt gegenüber jenen, die erst, nachdem es nichts mehr kostete, plötzlich ihre Liebe zur Demokratie und zur Bundesrepublik entdeckten und dann schon bald politische Ansprüche anmeldeten und es bis in hohe und höchste Ämter brachten. Und gestatten Sie mir noch diese Klammerbemerkung. Es ist eine Tragik der jüngeren deutschen Geschichte, dass jene mutigen Dissidenten, die ihre Glaubwürdigkeit zu einem Zeitpunkt bewiesen, als es ihnen Nachteile brachte, dass die meisten von denen 30 Jahre danach größtenteils keinen Einfluss mehr haben in unserem Land. Und dafür umso mehr Einfluss jene, die auch damals auf der Seite der Unterdrücker gestanden hatten, beziehungsweise sich friedlich mit ihnen arrangiert hatten. Klammer wieder zu. Ich habe diese Beispiele, liebe Gemeinde, aus der jüngeren deutschen Geschichte hier angeführt, um ein grundsätzliches Prinzip damit deutlich zu machen. Ein grundsätzliches Prinzip, das sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Es ist nicht unwichtig, wann ich zu einer bestimmten Einsicht gelange. Es ist nicht unwichtig, wann ich eine bestimmte Handlung vollziehe. Es ist nicht unwichtig, wann ich zu einem bestimmten Bekenntnis bereit bin. Und deshalb heißt unser Thema heute Morgen Mut zur rechten Zeit. Ja, auch das verbindet diese beiden ungleichen Personengruppen miteinander, den Hauptmann und die Frauen. Nicht nur, dass sie etwas frühzeitig erkannten bzw. taten, sondern dass auch Mut dazu gehörte, dieses frühzeitig zu erkennen bzw. zu tun. Und dadurch werden sie für uns persönlich zu einer starken Herausforderung. Und ich hoffe, das wird heute Morgen deutlich werden. Schauen wir nun zuerst auf den römischen Hauptmann, Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm, nämlich Jesus, gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Was diesen Hauptmann kennzeichnet, ist ein frühzeitiger Geistesblitz. Das ist unser erster Punkt heute. Erstens ein frühzeitiger Geistesblitz. Und dann werden wir bei den Frauen sehen, eine frühzeitige Treue. Wir haben also heute nur zwei Punkte, seien Sie ganz getrost. Also ein frühzeitiger Geistesblitz. Diesem Mann geht frühzeitig ein Licht auf. Und er hat den Mut, seine Entdeckung in, das müssen Sie sich klar machen, in diesem angespannten Umfeld laut auszusprechen. Dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Er hält damit nicht hinter dem Berg. Was wissen wir noch über diesen Mann? Zunächst mal sein Beruf, sein Titel. Er war ein Centurio. das Wort sagt, es war ihm der Befehl über 100 Leute gegeben. Er befehligte eine Hundertschaft und hochinteressant, Markus verwendet sogar das lateinische Originalwort und schreibt es dann mit griechischen Buchstaben auf. Also er schreibt mit griechischen Buchstaben, Centurion, das lateinische Wort Centurio. Markus schickt dieses Evangelium wahrscheinlich zuallererst nach Rom. Da war es gut, diesen lateinischen Originalausdruck zu verwenden. Und dieser Centurio war also ein bewährter Soldat. Er hatte Führungsfähigkeiten. Auf welchem Level er sich in der Hierarchie bewegte, sehen Sie daran, dass Pilatus, der Gouverneur, als er dann später überprüfen will, ob Jesus wirklich gestorben sei, da kommen wir nächsten Sonntag dazu, auch ein sehr, sehr spannender Text, dass Pilatus den Hauptmann ruft. Also auf diesem Level haben die miteinander kommuniziert. Er ruft diesen Hauptmann, um sicherzustellen, ob Jesus am Kreuz bereits gestorben sei oder nicht. Wir müssen bei diesem Hauptmann mit einer ganz normalen römisch-heidnischen Erziehung rechnen. Als führender Offizier war er höchstwahrscheinlich sehr kultiviert. Sie haben ja eben schon den Text gehört aus Matthäus 8 über einen Kollegen von dem, über den Hauptmann von Kapernaum. Matthäus 8, auch ein Hauptmann, auch ein Centurio. Und Sie haben gesehen, wie der sich um seinen Knecht gekümmert hat, mit welcher charakterlichen Integrität dieser Hauptmann agierte. Und Ähnliches können wir vielleicht auch von unserem Hauptmann hier erwarten. Und dann, Markus betont das richtig, steht er Jesus gegenüber, der ihm gegenüberstand, der genau auf dieses Kreuz schaut, der so nah an dem Hingerichteten dran ist und der ihn deshalb gut beobachten kann. Und nun versetzen Sie sich bitte in diesen Centurio hinein, in diese aufgewühlten Situationen. Das Stimmengewirr, die Beschimpfung der Leute, die Hitze des Tages, die immer mehr zunimmt. Wahrscheinlich hatte er auch schon den Prozess bei Pilatus mitbekommen heute Morgen, hatte die Auspeitschung Jesu, diese Geißelung mitgesehen, wahrscheinlich sogar befehligt, bis das Blut auf der nackten Haut aus dem Rücken herausspritzte. Er hatte das Spießrutenlaufen mitbekommen, vielleicht nicht mitgemacht, wie seine Kollegen und auch seine Untergebenen Jesus verhöhnt hatten. Er hatte die Aufregung seines Chefs miterlebt von Pilatus, der offensichtlich von Jesu Unschuld überzeugt war, aber die Situation nicht mehr in den Griff bekam. All das hatte er miterlebt. Und natürlich auch die souveräne Überlegenheit Jesu, ohne jeglichen Anflug von Rache. Und dann sind sie raus zum Kreuzigungsplatz. Er musste das organisieren. Dort zum Kreuzigungsplatz vor der Stadtmauer. Gegen 9 Uhr kamen sie dann dort an. Und dann plötzlich passieren all diese schrecklichen und erschreckenden Dinge. Das Erdbeben, von dem Matthäus berichtet, und siehe, der Vorhang im Tempel, Matthäus 27, 51, riss von oben an bis unten in zwei und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Das hat er alles mitbekommen. Diese plötzliche dreistündige Finsternis, Markus 15, 33, zwischen 12 und 15 Uhr, der wusste nicht, wie ihm geschah, der Centurio. Und möglicherweise hat sich dann auch irgendwann herumgesprochen nach dem Tod Jesu. Das konnte ja sehr schnell gehen, das Lauffeuer dieser Gerüchte. Der Vorhang im Tempel ist gerissen. Der Vorhang im Tempel, der dicke blaue Vorhang. Und Markus betont noch etwas. Markus betont den ungewöhnlichen Schrei, mit dem Jesus stirbt. Das sehen wir in Vers 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Und dann nochmal in Vers 39, der Hauptmann, dem gegenüberstand, sah, dass er so verschied, und in einigen Manuskripten steht noch, sah, dass er so schrie und verschied. Aber selbst in den Manuskripten, wo das Schrie nicht extra steht, ist klar, dass er so verschied, mit einem lauten Schrei ist gemeint. Das ist auffällig. Warum? Warum ist das auffällig? Weil normalerweise ein Gekreuzigter am Ende der Prozedur keine Kraft mehr zum Schreien hatte. Manche Gekreuzigten hingen dort 2 Tage, bis sie ihren letzten Atem gewissermaßen ausgeröchelt haben. Ein Gekreuzigter, wenn er starb und erstickte, dann sagte er nicht mehr viel und schreien konnte er schon gar nicht. Und bei Jesus war das außergewöhnlich, wie er starb. Matthäus 27, Vers 50 sagt ausdrücklich, er gab den Geist auf, aktiv. Kommen wir auch nächsten Sonntag nochmal dazu. Das war anders. Und der Centurio, der möglicherweise schon hunderte von Kreuzigungen befehligt hatte, der sieht natürlich auch diesen Unterschied. Aber das Wichtigste, Er muss die Worte mitgehört haben, die Jesus am Kreuz sprach. Markus betont das extra mit einer ganz auffälligen Formulierung. Er stand ihm gegenüber. Er kriegte alles mit. Er muss mitbekommen haben, wie Jesus zu dem reumütigen Verbrecher sagte, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er muss das mitbekommen haben, wie Jesus für seine Peiniger betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und vielleicht hat er sich gefragt eine Sekunde lang, weiß ich eigentlich, was ich hier tue? Gut, Befehl ist Befehl, es gibt Gesetze. Ich habe das eben zu machen, wenn die Obrigkeit sagt, kreuzigen, dann kreuzige ich. Wenn die Obrigkeit sagt, schießen, dann schieße ich. Befehl ist Befehl, weiß ich, was ich hier tue? Vater, vergib ihnen. Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Immer wieder dieser Vater. Verstehen Sie, hunderte von Kreuzigungen hat er durchgeführt. Er hatte genügend Vergleichsfälle. Und er sieht Jesus. Und irgendwann bricht es aus ihm heraus, wahrhaftig, Aletos, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wie kommt er darauf? Wo hat er diese Kategorie überhaupt her? Gottes Sohn, in Rom war das immer politisch gemeint. Der Herrscher, der war Gottes Sohn und kein anderer durfte an diesen Titel ran. Wie kommt er jetzt plötzlich darauf, einen Gekreuzigten, der da von ihm seinen letzten Atem aushaucht, als Gottes Sohn zu titulieren? Er, der römische Centurio. Nun, natürlich hat er mitbekommen, was die Menge geschrien hat. Matthäus 27 berichtet das in Vers 40 und Vers 39. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn. Matthäus 27, 39, und schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Das hat er gehört. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten. Gleicherweise. Wenn du Gottes Sohn bist, du kannst es nicht beweisen. Und da war dieser Titel im Raum, dieser Ehrenname. Diese völlig einzigartige Bezeichnung. Und das muss sich bei dem festgesetzt haben. Und das wird in ihm gewühlt haben, Gottes Sohn. Und er merkt den Hass der Leute. Und er vergleicht das mit dem, was er bei Jesus selbst sieht und was er von Jesus selbst hört. Und wie er das Verhalten Jesu selbst erlebt. Und in diesem ganzen Geschehen schenkt der allmächtige Gott dem Centurio diesen Geistesblitz. Frühzeitig. Ein frühzeitiger Geistesblitz. Vor der Auferstehung. Wir erinnern uns an das Petrusbekenntnis einige Wochen vorher. In Matthäus 16 wird das berichtet, wo Petrus plötzlich, als Jesus die Jünger fragt, was sagen die Leute alle, wer ich sei und was sagt ihr, wer ich sei? Und Petrus dann, wie aus der Pistole geschossen, antwortet, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hast du nicht von dir selbst, sondern das hat dir mein Vater selber klar gemacht. Und dieses Zeugnis kommt jetzt hier von einem Centurio, der nicht 3 Jahre mit Jesus unterwegs war. Wir wissen natürlich auch nicht, wie tief der Mann dieses Wort hier schon versteht, Gottes Sohn. Petrus hat es ja auch nicht völlig überblickt, als er das in Matthäus 16 sagte. Der muss ja auch erstmal Klarheit gewinnen, dieser Centurio. Lukas 23 berichtet, dass der erstmal über Jesus gesagt hat, Lukas 23, 47, dass der Centurio zunächst gesagt hat, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Gut, dass wir alle Evangelisten haben. So können wir das gesamte Bild zusammensetzen. Wahrlich, dieser Mensch war gerecht, sagt er. Ohne Fehl und Tadel. Bestätigt in diesen Stunden, wo es wirklich ans Ganze geht. Und dann geht es aber weiter. Nein, er war nicht nur gerecht. Er war nicht nur ein Mensch. Er war nicht nur ein besonderer Prediger oder Prophet. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Was für ein Erschrecken muss den Hauptmann erfasst haben. Dieser Mensch war Gottes Sohn und ich habe ihn gekreuzigt. Und es ist erstaunlich, man überliest das so schnell. Es ist erstaunlich mutig. Er spricht das aus. Er spricht das aus in Gegenwart der höhnenden Theologen. Die hätten es eigentlich wissen müssen. Die hatten die alttestamentlichen Vorhersagen. Die konnten das abgleichen mit dem, was Jesus tat und sagte. Die hätten es genau wissen müssen und sie haben es weggewischt. Und es kommt einem fast so vor, als ob er sich zu denen umwenden würde und sage, dieser war wahrhaftig Gottes Sohn, ihr habt nicht recht. Welcher Mut gehört dazu? Aber er sagt das auch in Anwesenheit seiner Untergebenen. Verstehen Sie, seine eigenen Leute, die da waren und von denen er, da musste er davon ausgehen, die werden das weitersagen, was der Chef gesagt hat. Und er hat es deutlich gesagt, es gibt eine wunderbare Zusatzinformation bei Matthäus 27, Vers 54. Da heißt es, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das heißt, er hat seine Leute auch dazu gebracht. Der Chef hat es gesagt, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und plötzlich haben die gesagt, der Chef hat es gesagt. Ich sage, ja, er war Gottes Sohn, sagen die plötzlich. Verstehen Sie, er steht dazu. Hier zählt jedes Detail. Er war der Chef. Er ging voran. Er sagte, jawohl, er war Gottes Sohn, ich glaube ihm. Und damit, und das darf man nicht vergessen, damit outet er sich auch gegenüber seiner Staatsmacht, in deren Auftrag er ja gerade die Hinrichtung ausgeführt hatte. Und damit sagt er in Richtung Rom, das ja zudem noch den Gottessohn-Titel für den Kaiser gepachtet hatte, er sagt in Richtung Rom, hey, ich habe in eurem Auftrag den umgebracht, aber jetzt bekenne und weiß ich, der war Gottes Sohn. Überlegen Sie mal, welcher Mut, welche Freiheit Gott diesem Mann plötzlich gibt. Natürlich war in dem Moment für den auch noch nicht alles bis in die letzten theologischen Details klar. Aber es war ein frühzeitiger Geistesblitz, obwohl er noch nicht mal den Blick zur Auferstehung hatte. Der kommt ja erst so langsam durch diesen Nebel durch. Der sagt ja auch nur, dieser Mensch war Gottes Sohn. Da ist noch nicht klar, ob er überhaupt damit rechnet, dass er mal wieder auferstehen würde jemals. Und nun sehen Sie Folgendes. Das Markus-Evangelium, Markus schreibt ja im Auftrag von Petrus, das Markus-Evangelium gibt diesem Centurio einen Ehrenplatz in seinem Evangelium. Warum? Dieser heidnische Militär ist der erste Mensch im gesamten Markus-Evangelium, der Jesus als Gottes Sohn bezeichnet. Dieser Mann. Ich werde es ihm beweisen. Das Markus-Evangelium beginnt ja mit diesem programmatischen Satz. Warum schreibt er das überhaupt? Anfang, Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das wird jetzt gezeigt. Und dann kommt als erster Zeuge Gott selbst zu Wort, Markus 1, Vers 11. Und eine Stimme ertönt aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und was Markus als Programm vorgibt und was der Vater selbst bestätigt, muss dann vom Teufel natürlich auch bestätigt werden. Der Teufel weiß ja, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und darum heißt es dann in Markus 3, Vers 11, und wenn die unreinen Geister ihn erblickten, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Hier sagen es die bösen Mächte im Auftrag des Widersachers. Und nochmal in Markus 5, Vers 7, völlig klar, der Besessene, und dann schreit es aus ihm heraus mit lauter Stimme, Markus 5, Vers 7, und er sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? 3, 11, 5, 7. Und dann gehen wir schon in die letzten Tage, Markus 14, Vers 61, da benutzt es der hohe Priester als Fangfrage, um Jesus zu überführen, um einen Grund zu haben, ihn endgültig dem Tode zu überliefern. Und dann fragt der hohe Priester Jesus in Markus 14, Vers 61, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus bestätigt das. Und dann sind wir schon hier in Kapitel 15. Und dann steht dort dieser römische Centurio unter dem Kreuz. Und er ist der erste Mensch, der im Markus-Evangelium mit dieser Erkenntnis zitiert wird. Wahrhaftig, dieser war der Sohn Gottes. Was für einen Ehrenplatz gibt Markus diesem Mann in seinem Evangelium. Und jetzt überlegen wir einen Schritt weiter. Wer waren die Erstempfänger des Markus-Evangeliums? Höchstwahrscheinlich die Gemeinde in Rom. Die Christen in Rom, die standen schon ganz schön unter Druck zu dieser Zeit. Und was bedeutete das für die Christen in Rom, wenn sie jetzt in ihrem Evangelium gewissermaßen einen unverdächtigen, hochrangigen Vertreter der Zentralmacht präsentiert bekommen? Einen römischen Centurio, der ihre Botschaft bestätigt. Und sie können jetzt das Zitat bringen aus dem Mund eines römischen Hauptmanns, Jesus ist Gottes Sohn. Aber nicht nur Markus schreibt das, sondern Matthäus sagt es ja genauso. Und jetzt sollten wir noch einen Schritt weitergehen und fragen, was bedeutet das für uns? Wenn einer wie der diesen Geistesblitz haben kann, dieser römische Centurio, wenn einer wie der zu dieser Einsicht kommen kann. Der war nicht religiös vorgebildet. Der Mann stand mitten im Leben. Der war nicht weltfremd. Der hatte Führungsverantwortung für 100 Leute. Der hatte viel zu verlieren. Der hätte viele Motive gehabt, sich einzureden, dass dieser Jesus nur ein normaler Krimineller war oder zumindest ein Justizirrtum vielleicht. Es wäre leichter gewesen für ihn. Es hätte ihm viele Konfliktpunkte und vielleicht einen Karriereknick erspart. Aber er sagt es, weil überwunden ist von der Wahrheit. Der, schauen Sie, Gott kann dieses Wunder tun. Von den unwahrscheinlichsten Voraussetzungen aus kann Gott am Freitagnachmittag um 15 Uhr in das Leben eines Normalsterblichen hineinfunken. Und der bekennt unter Druck, dieser war Gottes Sohn. An wen denken Sie jetzt? Für wen würden Sie sich das so wünschen, dass bei ihm dieser Geistesblitz zündet? Für wen beten Sie? Und vielleicht denken Sie auch an sich selbst. Vor einigen Tagen erhielt ich einen dicken Briefumschlag, geschickt von einer Dame, die seit etlichen Jahren noch unsere Predigten hört. Wir wussten, dass sie in einem christlichen Verlag mitarbeitet für Planungsinstrumente, Weekview. Aber wir kannten nicht ihre Geschichte. Und jetzt hat sie ihre Geschichte in einem großen Interview mit der Zeitschrift Ethos in der Mai-Ausgabe erzählt. Das ist eine bewegende Geschichte. Claudia Schulz, Jahrgang 1977. Und sie beschreibt dort: Ich wurde von meinem Vater und seinen Freunden sexuell missbraucht, musste zusehen, wenn er meine Mutter verprügelte und sie vergewaltigte. Als ich 4 war, holte mein Großvater uns zu sich nach Augsburg, aber auch da hörte die Gewalt nicht auf. Es ist erbarmungslos, die Hoffnungslosigkeit. Meine Mutter verkaufte mich an Männer. Sie holten mich ab und brachten mich am nächsten Morgen wieder zurück. Betäubungsmittel ließen mich die langen Autofahrten oft nur im Halbschlaf mitbekommen. Ich bringe jetzt nur so einige Auszüge aus diesem Interview. Mit 5 Jahren redete ich kaum mehr. Und wenn, dann stotterte ich. Ich hatte keine Freunde. Ich fehlte aufgrund von Krankheit oft in der Schule. Aber die Lehrer haben nichts bemerkt. Ich lernte Leute kennen, die Drogen konsumierten und mich akzeptierten, wie ich war. Auf der Straße fühlte ich mich jetzt sicherer als zu Hause. Nach einem längeren Aufenthalt in einer Kinderpsychiatrie, in die ich eingewiesen wurde, weil ich nach einer Überdosis Suizidgedanken äußerte, wurde ich in einer heilpädagogischen Jugendwohngruppe untergebracht. Nachts plagten mich Albträume. Mit 19 schloss ich trotz Drogensucht meine Ausbildung als Bürokauffrau ab, galt aber beim Jugendamt nicht als nicht therapierbar. Die Drogen halfen mir, den Alltag durchzustehen. Mit Anfang 20 war ich obdachlos. Ich hatte mich aufgegeben, schlief in Tiefgaragen, auf Heizungsschächten oder in Notschlafstellen. Um meine Drogensucht zu finanzieren, ging ich der Prostitution nach. Schließlich ließ ich mich mit Methadon substituieren und zusätzlich zu den Medikamenten trank ich Alkohol. In der Drogenszene von München fielen mir dann Leute auf, die belegte Brötchen, Kaffee und Bücher verteilen und die als Christen bekannt waren. Und sie sagten, Jesus könne jedem helfen. Und ich dachte, wenn der meinen Lebensstil kennen würde, hätte er bestimmt keine Lust mehr, mit mir zu reden. Und sie luden mich ein zum Abendessen in die Gemeinde. Am meisten beeindruckte mich aber, wie die Christen die fertigsten Leute mit Achtung behandelten, auch mich. Und sie erzählten mir von Jesus und sie begannen mit mir die Bibel zu lesen. Ich war immer noch überzeugt, ich könnte von niemandem Hilfe bekommen. Dieses Leben wurde immer unerträglicher. Damals bat ich Jesus zum ersten Mal um Hilfe. Ich glaubte allerdings, dass ich zuerst clean werden müsse, bevor Gott mir helfen könne. Ich wollte weg von den Drogen, aber ich ertrug mich nicht. Und dann kamen die Albträume wieder und ich kam damit nicht klar. Aber Gott ging mir auch nach einem erneuten Absturz nach. Immer wieder traf ich am Bahnhof diese Christen. Und langsam kapierte ich, dass ich nicht zuerst mein Leben regeln musste, um zu Gott zu kommen, sondern dass er mich so annimmt, wie ich bin. Ein Satz aus der Bibel ließ mich nicht mehr los. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Psalm 50. Kurz darauf war ich zu einer Veranstaltung eingeladen, wo Drogenabhängige berichteten, die frei geworden waren. Und ich las in der Bibel in dem Psalm weiter, Psalm 51, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Meine Sünde ist alle Zeit vor mir, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Und diese Verse konnte ich von Herzen mitbeten. Ich bat Jesus, mir zu vergeben und in mein Leben zu kommen. Nach meiner Bekehrung begann ein schwieriger Weg. Es gab Rückfälle, aber es gab viele Geschwister, die mir ehrlich helfen wollten. Nicht selten holten sie mich vor oder nach einem Rückfall zu sich und standen mir bei. Zwei gläubige Lehrerinnen nahmen mich in ihrer Wohnung auf. Durch das Lesen in der Bibel wurde mir klar, wie verdreht mein ganzes Denken war. Aber Stück für Stück ersetzt die Wahrheit die Lüge. Im Wort Gottes habe ich nun etwas Absolutes, auf das ich mich verlassen kann. Morgens nach den Schatten der Nacht kommt oft die Freude, mit Jesus in den Tag zu gehen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch wieder Arbeit haben darf. Auch wenn Albträume mich quälen, tröstet mich doch der Gedanke, dass ich unter dem Schutz Gottes stehe. Jesus hat den Teufel besiegt. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir vergeben hat und will nie mehr zurück in das alte Leben. Jesus hat mir Frieden ins Herz gegeben. Und jetzt schon hat er mir so vieles ersetzt, was mir seit der Kindheit fehlte. Wenn auch du diese Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung kennst, dann fang an, mit Jesus zu reden. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Es wird nicht gleich alles heil, aber es ist der Anfang eines guten Weges. Jesus verspricht, rufe mich an in der Not und ich will dich retten. Es ist so mutig, diese Geschichte zu erzählen. Und ganz am Anfang sagt Claudia Schulz, warum sie das macht. Und das will ich noch vorlesen. Sie sagt, mit meinem Zeugnis möchte ich aller Welt sagen, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Lukas 18, Vers 27. Es gibt nichts, worüber Jesus nicht Sieger ist. Kein Fall, so schwer auch gelagert sein mag, ist außerhalb seiner Reichweite. Er hat mich buchstäblich aus der Hölle gerettet, in die ich hineingeboren wurde. Dafür kann ich ihm nie genug danken. Und es aller Welt bezeugen will ich, dass Jesus lebt und frei macht. Wenn ich hier von meinem Leben erzähle, dann nicht, um den Leser zu schockieren, sondern um zu zeigen, dass Gott sogar ein völlig zerstörtes Leben zum Guten führen kann. Die hat auch diesen geistlichen Lichtblick gehabt. Gott kann jedes Herz mit seinem Geistesblitz erhellen. Verstehen Sie, diese Dame hatte mindestens so schlechte Voraussetzungen wie der Centurio. Eine völlig anders gelagerte Biografie natürlich. Aber auch an ihrem Leben hat der lebendige Gott sein Wunder getan. In ihrem Fall hat es viel länger gedauert als bei dem Centurio. Und doch ist es zu dem gleichen Endergebnis gekommen wie beim römischen Militär. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Einzige, der mein Leben retten kann. Er ist der Einzige, der mich dann auch täglich durch meinen Alltag durchtragen kann. Und ich kann zu ihm beten, weil er da ist. Sind Sie da angekommen? Es kommt ja nicht auf unsere menschlichen Voraussetzungen an, sondern der allmächtige Gott kann in ein Leben, das ihm gegenüber total verschlossen zu sein scheint, jederzeit eingreifen. Und dann wird es hell. Das war der Centurio. Und jetzt lassen Sie uns noch kurz das zweite Beispiel betrachten, diese Gruppe der Frauen. Auch bei denen finden wir diesen Mut zur rechten Zeit. Also nochmal zur Erinnerung. Was die Frauen mit dem Centurio verbindet, ist nicht nur die Tatsache, dass ihre Berichte eben hier nebeneinander stehen, sondern dass auch diese Frauen frühzeitig etwas wagten. Zu einem Zeitpunkt, als sie selbst damit rechneten, dass Jesus noch lange, lange, lange im Grab bleiben würde. Und was uns bei ihnen auffällt, frühzeitige Treue. Das ist also unser zweiter Punkt. Frühzeitige Treue. Und jetzt kommen wir zu Vers 40. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu, unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Und dann Vers 47, Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Schauen Sie, in der Höhle des Löwen und in der Hitze des Mittags haben diese Frauen einen schweren Stand. Und die Evangelisten nennen ihren Namen, weil sie zu wichtigen Zeugen werden, was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Maria Magdalena. Der Name Maria war damals extrem weit verbreitet, auch im Neuen Testament. Und deswegen müssen alle, die Maria heißen, irgendwie zusätzlich identifiziert werden, weil man die sonst alle durcheinander wirft. Also Maria Magdalena kam eben aus Magdala am See Genezareth. Das ist nahe dem heutigen Kibbutz Nofki Nosar. Und diese Maria hatte Jesus auch aus einem kaputten Leben herausgerettet. Markus 16, Vers 9 sagt, als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Wenn Sie dieses Interview lesen mit der Frau Schulz, dann werden Sie da auch noch Ausführungen zur Frage okkulter Rituale lesen. Und so hatte Jesus die Maria Magdalena rausgeholt aus ihrem kaputten Leben. Und dann Maria II, die Mutter des jungen Jakobus und Josef und schließlich Salome. Salome war die Mutter der Zebedäus-Söhne, also die Mutter der Jünger Jakobus und Johannes. Und nun gingen die Söhne mit Jesus auf Tour und Mama auch dabei und hat mitgeholfen und mitgearbeitet. Und diese Namen stehen hier stellvertretend für etliche. In Vers 41 sagt Markus ja, auch andere noch waren dabei, viele andere, die mit ihm nach Jerusalem gezogen waren. So, diese Frauen waren wichtig. Diese Frauen waren quasi für die Betreuung zuständig, für die äußere Logistik. Die kümmerten sich offensichtlich um das Essen, um die Wäsche, unterstelle ich mal. Und sie waren sicherlich wichtige Mitarbeiterinnen, bestimmt auch für seelsorgerliche Gespräche mit Frauen. Überlegen Sie mal, wenn Jesus diese Menschenmengen ansprach und es hinterher zu missionarischen und seelsorgerlichen Gesprächen kam, da braucht es natürlich auch Frauen, die mit den Frauen sprachen. Das war deren Aufgabe. Die hatten keinen Apostelrang, das hatten auch nicht alle Männer im Team von Jesus, die haben nicht öffentlich gepredigt, aber sie haben höchstwahrscheinlich die Kinder unterwiesen und haben dort gewissermaßen die Nacharbeit begleitet. Arbeit gibt es im Umkreis von Jesus immer genug. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das wissen alle, die hier sitzen. So, und diese Frauen, und das ist nun interessant zu sehen, waren keine theologischen Analphabeten, sondern sie waren mündige Gläubige. Das sehen Sie an einem besonderen Wort, an einem Qualitätswort, mit dem Markus die hier beschreibt, in Vers 41, die ihm nachgefolgt waren. Verstehen Sie, nachfolgen, das bedeutet nicht einfach hinterher trotteln. Sondern Nachfolger sein heißt ein Jünger sein, ein Schüler sein, heißt von Jesus ausgebildet zu werden. Diese Frauen waren Jüngerinnen. Und von daher ist ganz klar, dass die Gemeinde der Christen von Anfang an Wert darauf gelegt hat, völlig im Gegensatz zu ihrem kulturellen Umfeld, dass auch die Frauen gründlich unterwiesen waren, dass auch die Frauen sich gründlich in biblischer Lehre auskannten. Das Christentum, kann man sagen, hat eine solide Intellektualisierung der Frauen gefördert. Und Jesus hat damit begonnen. Eine solide Intellektualisierung der Frauen gefördert. Nachfolger. Und auch das andere Verb, mit dem der Beitrag dieser Frauen benannt wird, ist ein sehr ehrenvolles Verb. Da steht diakoneo. Sie dienten ihm. Und ganz auffällig, diese Formulierung, sie dienten Jesus, wird im Markus-Evangelium nur noch von einer anderen Personengruppe gebraucht. Und wissen Sie von welcher? Das ist die Situation, als Jesus in der Wüste angegriffen worden war. Und dann heißt es, in Vers 13, und er war 40 Tage dort und wird vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und genau dieses Wort, was dort auf die Engel bezogen wird, wird hier und sonst auf niemanden, auf die Frauen bezogen. Und die Frauen dienten ihm. Die Frauen sind in diesem Sinne unsere Engel. Und jetzt, in dieser Situation, als sich die Gefahr zuspitzt, als die Jünger mit Ausnahme von Johannes offenkundig abgetaucht sind, und natürlich waren die Jünger auch gefährdeter als die Frauen, das ist schon klar. Da beweisen diese Frauen eine mutige Treue. Sie halten zur Stange. Zunächst findet man sie ganz nahe am Kreuz. Das können Sie bei Johannes 19 lesen. Da ist auch Maria, die Mutter Jesu, noch dabei. Johannes 19, 25, es stand aber bei dem Kreuz, man könnte fast sagen unter dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. So. Sie stehen also unmittelbar unter dem Kreuz. Und dann kommt es zu diesem Zwiegespräch, dass Jesus sagt, Maria, dieser Johannes ist jetzt dein Sohn. Und zu Johannes sagt, deswegen wissen wir, dass der auch dabei war, das ist jetzt deine Mutter, du musst dich jetzt um sie kümmern. Sie stehen direkt unter dem Kreuz. Und dann, als es weitergeht und da kommen wir wieder zu Markus 15, lesen wir, es sahen aber Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena. Irgendwie sind die wahrscheinlich vertrieben worden. Wahrscheinlich haben sie gesagt, weg jetzt hier, ihr habt jetzt hier nichts mehr zu suchen. Und sie flüchten jetzt nicht nach Bethanien in ihr Hauptquartier gewissermaßen, sondern sie bleiben da, verstehen Sie, von Ferne. Aber sie bleiben dran, sie weichen nicht. Welch ein Mut. Und offensichtlich standen sie mit einer ganzen Gruppe von Anhängern da zusammen. Lukas 23, 49 sagt, es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren. Also irgendwo haben sie sich dann wahrscheinlich wieder gesammelt Aber sie konnten sich nicht trennen von diesem Ort, an dem ihr Herr hingerichtet wird. Und sie bleiben auf der Matte stehen. Und selbst nachdem der Herr Jesus gestorben ist, und das sehen wir hier wieder bei Markus 15, lassen die nicht locker. Die gucken, was wird jetzt aus ihm? Und dann sehen sie zu, wie Josef von Arimathea, das sehen wir nächsten Sonntag, wie er den Leichnam ganz behutsam und voller Ehrfurcht nimmt und in sein eigenes Grab trägt. Und die Frauen verfolgen das, sie bleiben dran. Und dann steht hier in Vers 47, und sie sahen, wo er hingelegt wurde. Wie hätten sie ihn sonst am nächsten Morgen das Grab finden sollen? Und es geht ja noch weiter. Als sie dann ins Quartier kommen, wie gesagt, wahrscheinlich in Bethanien, da geht es nochmal in die Küche. Lukas schreibt, Lukas 23, Vers 55, es folgten aber die Frauen nach, die ihm aus Galiläa gekommen waren, und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Das ist Markus 15, 47 genauso. Und dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Also sie bereiten jetzt alles vor für die Salbung des Leichnams. Sie bleiben dran, sie tun alles, was sie können. Und am Sabbat haben die dann Lockdown. Aber der dauert nur einen Tag. Und am Sonntag geht es dann schon wieder los. Los zur Grabstelle. Gucken Sie, Markus 16, Vers 1. Die sind wirklich treu. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze. Also dann haben sie schon am Freitag in der Küche gestanden und jetzt holen sie noch weitere Gewürze. Sie wollen alles vollständig und vollkommen machen, um es richtig gut für Jesus nochmal durchzuführen. Und wissen Sie, was ihre Treue so kostbar macht? Dass diese Treue in einer Phase praktiziert wird, die ihnen noch total aussichtslos vorgekommen ist. Frühzeitige Treue. Als noch nichts vom Triumph und vom Sieg der Auferstehung da ist. Als nur der Jesus da ist, den sie lieben. Und auf diesem Weg dieser Treue werden sie dann zu den wichtigen Zeugen. Und sie werden, das ist auch so schön, sie werden am Ostermorgen reichlich belohnt. Diese Frauen entdecken das leere Grab. Diese Frauen dürfen Jesus als Erste begegnen. Die Frauenquote am Ostermorgen ist extrem hoch. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Und so wie der Centurio uns nach unserem klaren Bekenntnis zu Jesus als Gottes Sohn fragt, genauso fragen diese Frauen uns nach unserer Treue zu Jesus. Wie steht es damit? Gerade wenn der Druck stärker wird, vielleicht durch unsere Arbeit, der Druck stärker wird durch das gesellschaftliche Klima, der Druck stärker wird dadurch, dass wir von vertrauten Menschen wegen bestimmter Dinge abgelehnt werden, wie steht es da um unsere Treue zu Jesus? Treue zu Jesus bedeutet, dass wir nicht verleugnen. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Auch wenn es uns ebenfalls passieren kann, im übertragenen Sinne, dass wir quasi weggedrängt werden, dass wir an den Rand gedrängt werden, sind wir treu zu Jesus? Treue zu Jesus bedeutet, dass wir seine Wahrheit treu lehren. Jesus Treue ist Bibeltreue. Jesus hat gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 2, dass die Haushalter über Gottes Geheimnisse, was sein sollen? Treu. Und da bezieht er es auf die Wahrheit, die Gott uns geschenkt und offenbart hat in seinem Wort. All die Geheimnisse des Glaubens, die Bibel uns sagt. Und da sagt Paulus, so wird von den Haushaltern nichts anderes erwartet, 1. Korinther 4, Vers 2, dass sie treu sind. Treu zur Wahrheit der Bibel, treu zu Jesus. Treue zu Jesus, das heißt auch, dass wir seine Schöpfungsordnung treu verteidigen und vertreten. Dass wir treu verteidigen und vertreten, wie auch Jesus gesagt hat, dass Familie bedeutet, ein Mann und eine Frau. Und wenn Gott es schenkt, Kinder, bis dass der Tod euch scheide. Treu zu seiner Schöpfungsordnung stehen, auch wenn sie von einer breiten Mehrheit in der Gesellschaft bis hin zu einer breiten Gesetzgebung angegriffen wird. Treu zu Jesus bedeutet auch, dass wir seine Gemeinde stärken. Denn Jesus hat sich mit seiner Gemeinde identifiziert. Er hat gesagt, das sind meine Schafe. Und Paulus hat die Gemeinde immerhin als den Leib Christi bezeichnet, 1. Korinther 12. Und deswegen, wenn wir treu sein wollen zu Jesus, haben wir auch eine treue Verantwortung gegenüber seiner Gemeinde. Und Treue zu Jesus bedeutet, dass wir bewusst den Kontakt zu ihm persönlich halten. dass wir im bildlichen Sinne gesprochen den Blick auf ihn richten. Schauen Sie, die Frauen haben sogar den gestorbenen Jesus nicht aus den Augen gelassen. Hier steht zweimal das Wort sehen. In Vers 40, da heißt es, es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Sie haben Jesus nicht aus dem Blick gelassen. Und in Vers 47 heißt es dann nochmal, und sie sahen, wo er hingelegt wurde. Sie richteten ihren Blick nicht von ihm weg. Und das kann für uns ein gutes Beispiel dafür sein, dass wir bewusst zu Jesus Kontakt halten sollen. Dass wir auf ihn sehen, dass wir zu ihm beten, dass wir versuchen, ihn in seinem Wort und insbesondere in den Evangelien immer besser kennenzulernen und zu verstehen. Wir kommen zum Schluss. Liebe Geschwister, was uns bei dieser Herausforderung ermutigen kann, ist der Befund, dass sowohl der römische Hauptmann als auch die Frauen sehr normale Menschen sind. Sehr normale Menschen, die nie auf die Idee gekommen wären, dass man sie mal in einer Predigt als Vorbilder darstellen würde. Der eine kam ganz normal aus einer durch und durch heidnischen Existenz und Tradition. Und die anderen, die sahen sich als Leute, die eher im Hintergrund dienen, man würde vielleicht sagen, in der zweiten oder dritten Reihe und die das auch völlig in Ordnung fanden. Aber in diesen Stunden, da schiebt der heilige Gott sie plötzlich ins Rampenlicht der Geschichte. Den Hauptmann und die Frauen. Und Gott wirkt so an ihrem Leben, dass sie sich beide bewähren. Der Hauptmann bekommt den frühzeitigen Geistesblitz und die Frauen beweisen ihre frühzeitige Treue. Und beide, sehen Sie hin, beide werfen ihr ganzes Herz in die Waagschale. Und das frühzeitig. Und das heißt für uns, zögere nicht. Zögere nicht, worauf willst du noch warten? Worauf willst du noch warten, bis du dich ganz zu Jesus bekennst als dem Sohn Gottes? Die Beweise sind offenkundig. Sein Wort ist klar. Und worauf willst du noch warten, bis du ihm von Herzen Treue gelobst und dann versuchst, das im Real Life umzusetzen, Tag für Tag? Und natürlich stoßen wir da an unsere Grenzen, das wissen wir alle, aber das ist nicht schlimm, weil Jesus mit uns klarkommt. Er wird mit uns fertig. Und nun bleibt am Ende nur noch eine große Not. Und ich darf hier nicht schließen, ohne das gesagt zu haben. Eine große Not, dass jemand denkt, für mich gibt es gar keinen frühzeitig mehr. Es ist zu spät, ich habe den Zeitpunkt verpasst. Es gibt kein frühzeitig mehr. Ich habe so viele Chancen verstreichen lassen. Für mich ist es einfach zu spät. Dann lass dich an die Jünger erinnern. Die Jünger haben diesen Zeitpunkt, den der Hauptmann und die Frauen genutzt haben, auch verpasst. Außer Johannes waren sie alle abgetaucht. Nicht nur Judas, der sich in den Tod stürzte. Alle abgetaucht. Und ihr Frontmann Petrus hat den Herrn sogar verraten. Und die haben sich später wahrscheinlich geschämt vor den Frauen. Und zu Recht. Und trotzdem hat der Herr seine Truppe nicht fallen gelassen. Und trotzdem hat er sie dann nach der Auferstehung einen nach dem anderen wieder eingesammelt. Sogar den Zweifler Thomas. Er hat sie alle wieder eingesammelt. Und dann wurde alles noch gut. Auch für Rückfällige gibt es Hoffnung. Auch für Rückfällige gibt es Hoffnung. Und sollte das jemand hören, der rückfällig geworden ist, sollte das jemand hören, die rückfällig geworden ist, dann komm zurück zu Jesus. Martin Lloyd-Jones erzählt von einem Familienvater, und damit schließe ich, den er in seiner Gemeinde kennengelernt hatte. In Südwales war das. Und Sie müssen wissen, Martin Lloyd-Jones ist beim Erzählen von Geschichten immer sehr zurückhaltend. Und deswegen können wir hier sicher sein, dass hier wirklich jedes Wort stimmt. Dieser Mann war aus einem völlig zerstörten Leben heraus zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Lloyd-Jones hat ihn kennengelernt in seiner Phase als früher Pfarrer dort in Südwales. Aber etliche Zeit später, da war Lloyd-Jones schon in London, da rutschte dieser Mann wieder zurück in sein altes Leben. Er wurde ein Abtrünniger oder wie die Engländer sagen, ein Backslider, ein Rückfälliger. Er verließ seine Frau, verließ seine Kinder, lebte mit einer anderen Frau zusammen in London. Gemeinsam brachten sie das Geld durch, dann verließ diese Frau ihn wieder. Und in seiner Verzweiflung und in seiner Scham sah er keine Chance, je wieder zu seiner wirklichen Familie zurückzukehren. So beschloss er, seinem Leben ein Ende zu setzen und begab sich am Sonntagabend auf die Westminster Bridge in London, um sich in die Themse zu stürzen. In dem Augenblick, wo er die Brücke erreicht, und Lloyd Jones beschreibt das und so wird es gewesen sein, in dem Augenblick, wo er die Brücke erreicht, schlägt Big Ben 18.30 Uhr. Und dadurch zuckt diesen Mann plötzlich der Gedanke, jetzt wird Martin Lloyd-Jones seine Kanzel hier betreten, um den Gottesdienst zu beginnen. 18.30 Uhr. Und es zieht ihn förmlich hin. Ich will wenigstens noch einmal in seiner Kirche gewesen sein, bevor ich Schluss mache. Und so geht er die 6 Minuten von Westminster Bridge bis zur Westminster Chapel, tritt durch die große Tür, steigt die Treppe zu einer der Galerien empor. Und als er dort ankommt, hört er als erstes die Worte: Gott hab Erbarmen mit dem Abtrünnigen. Martin Lloyd-Jones ist gerade am Beten. Und er betet in dem Moment, wo der dort erscheint, die Worte: Gott hab Erbarmen mit dem Abtrünnigen. God have mercy upon the backslider. Das war das Eingangsgebet, das Lloyd-Jones gerade sprach. Und das waren die ersten Worte, die der Mann hörte. Und sie schlugen in seinem Gewissen ein wie ein Blitz. Er beugte sich vor seinem Herrn. Er fand echte Vergebung. Er tat tiefe Buße und alles wurde wieder gut. Und mehr als das. Nachdem einige Zeit vergangen war, wurde dieser Mann Gemeindeältester in einer Gemeinde im Vorort von London. Und er diente dort seinem Herrn noch für viele Jahre, bis er schließlich 1971 von Jesus sicher nach Hause geholt wurde. Der lebendige Gott hat auch dann noch Mittel und Wege, wenn wir den Mut zur rechten Zeit verpasst haben. Der lebendige Gott hat auch dann noch Mittel und Wege. Darum lasst uns erst recht heute unser Leben ganz für ihn geben. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du lebendig bist und dass wir in gleicher Weise dich kennen dürfen und zu dir rufen dürfen, wie es die Frauen taten und sicher dann auch der Centurio. Jesus, Herr Jesus, wir danken dir für deine Geduld. Wir danken dir für deine Geduld, mit der du uns nachgegangen bist und mit der du auch Menschen nachgehst, um die wir uns Sorgen machen. Herr, aber wir würden so gern frühzeitig gehorsam werden. Wir würden so gern frühzeitig dich bekennen. Wir würden dir gerne jetzt ganz treu sein. Lass doch noch viele, viele Menschen erkennen, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Lass noch manchen Abtrünnigen durch deine Gnade zurückkommen, Herr. Und hilf uns, dir von ganzem Herzen treu zu sein. Und danke, dass wenn wir fallen, dass wenn wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, dass du uns immer wieder aufrichtest und dass du uns trotzdem lieb hast. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.